Heute wird's kompliziert mit den Namen. Und damit hallo Julian.
Schönen guten Tag.
Herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Ich heiße auch Julian. Und Julian Kral sitzt mir gegenüber. Grüß dich.
Schönen guten Tag, schön, dass ich da sein darf.
Du kommst gerade vom Trainingsplatz. Ich habe es mir auch angeschaut. Ja, Wetter war schon besser.
Ja, also man denkt ja jetzt, dass zum Ende der Saison dann wenigstens die Sonne rauskommt und dass es dann langsam mit dem guten Wetter losgeht. Aber war heute perfektes Fußball, leichter Regen, bisschen bewölkt, alles gepasst.
Was ist dein Lieblingswetter zum Spielen? Ich stelle mir für die Fans immer jetzt die Jahreszeit eigentlich ganz geil vor, wenn die mit Trikots ins Stadion können.
Ja, also alles, was so um die 20 Grad ist, muss keine große Sonne sein. Ein bisschen Regen kann auch gerne sein, muss aber nicht. Aber weder zu kalt noch zu heiß, so irgendwas in der Mitte, da ist es immer am angenehmsten.
Nun denn, die Saison, die geht langsam zu Ende. Ihr habt zu dem Zeitpunkt, den wir hier aufnehmen, noch ein Spiel ausstehend, nämlich in Magdeburg. Für euch geht es sportlich darum, als ob es am Ende Platz 6 oder 7 wird. Gut, dann muss die Hertha noch ein bisschen mitspielen. Magdeburg ist im Abstiegskampf. Wie ist das bevor so einem Gegner, für den es noch um ziemlich viel geht?
Ja, also wir wissen ja, wie es andersrum ist. Vor zwei Jahren hatten wir das ja auch. Deswegen wissen wir auch wenn Magdeburg eine komfortable Ausgangssituation hat und schon viel passieren muss, dass sie da nochmal, ich glaube, auf maximal Relegationsplatz rutschen können. Aber natürlich werden sie da 110% haben. Das Stadion wird angezündet sein. Jeder Mensch da im Stadion wird Vollgas geben. Und das ist uns bewusst, selbstverständlich. Und man freut sich aber auch, es wäre jetzt auch doof, wenn Magdeburg auch durch wäre und dann fährt man dann für so einen Kick so ungefähr. Wir wissen auch, dass es bei uns noch um was geht, ist ja klar, aber die Brisanz und das, was drumherum ist, das ist dann nochmal schon mehr Energie.
Ihr habt, seit du da bist, das ist seit dem Zweitliga-Aufstieg, habt ihr in Magdeburg tatsächlich 0 Punkte geholt. Geht man da nochmal besonders motiviert ran oder irgendwie auch ein bisschen mit dem Hintergedanken?
Nee, eigentlich gar nicht. Die Duelle in Magdeburg waren immer sehr, sehr hitzig, egal ob hier oder da. Deswegen wissen wir, auf was wir uns dort einlassen. Aber ich sag mal, eine besondere Brisanz für mich oder uns als Mannschaft hat es jetzt nicht.
Wie gesagt, ihr habt noch ein Spiel. Jetzt mal angenommen, diese Saison wäre heute vorbei. Was war es denn für eine Spielzeit für dich?
Ja, schwer im Worte zu fassen und ich denke, das beschreibt es schon ganz gut. Ja, wir hatten guten Phasen drin, wir hatten schlechte Phasen drin. Es war wahrscheinlich am Ende ein Tick zu oft ein Auf und Ab mit zu vielen Ausschlägen nach unten, was am Ende den Ausschlag gegeben hat. Aber ich denke, auch für nächste Saison können wir viele Sachen mitnehmen.
Gegen Bielefeld, jetzt das letzte Heimspiel gewesen, es war emotional. Viele Spieler wurden verabschiedet, die nicht mehr auflaufen werden für den FCK. Nur drei zu nennen, Kenny Prinz-Redondo, Lukas Sirch, Daniel Hanslik, man könnte es noch weitermachen, Aftos Bajic, die Leihspieler, wo man noch nicht so genau weiß, wie es weitergeht. Wie hast du das Ganze erlebt?
Ja, ich fand es auch sehr emotional. Also als erstes fand ich es besonders klar, hast du das Spiel gewonnen und auch nach dem Spiel, wo die Jungs noch mal auf die West sind, das war auch was Besonderes, weil die schon sehr, sehr lange hier sind. Die sind mit ausschlaggebend dafür, dass viele Jungs oder auch ich jetzt hier überhaupt hier bin, weil der Verein aufgestiegen ist, weil der Verein sich weiterentwickelt hat. Und deswegen sind wir alle sehr, sehr dankbar, was sie alles für den Verein geleistet haben. Und es war sehr, sehr schön, dass die Fans das Stadion, die Jungs das spüren lassen haben, wie wichtig sie für den Verein waren und auch sind. Und ja, es war schon emotional.
Die Fans, also die Stimmung habe ich wahrgenommen als sehr positiv, als ein bisschen auch feierlich teilweise. Weiß nicht, wie dies auf den Platz ging.
Hab's nicht so mitbekommen, muss ich sagen. Wenn die Stimmung nicht außergewöhnlich gut oder ich sag mal außergewöhnlich schlecht ist, dann nimmt man das im Moment nicht so dolle wahr, wenn man dann noch im Spiel drin ist und sich auf das Spiel konzentriert.
Gegen Braunschweig wiederum war das Ganze ein bisschen anders. Da war es auch ein bisschen aufgehitzt, da gab es auch Pfiffe. Wie ist es als Spieler, wenn dann auf einmal die eigenen Fans pfeifen?
Ist nicht schön, ist kein schönes Gefühl. Ja, man muss das natürlich auch immer richtig einordnen, ja. Ob das eine gewisse Unzufriedenheit über die aktuelle Situation ist oder ob das ich sag mal, unzufrieden hat mit dem einen Spiel ist, weil im Braunschweig war es ja dann auch so, dass wir einfach viel Ballbesitz hatten und die sich hinten reingestellt haben. Und da ist das logisch, dass das Stadion erwartet, dass man sich Chancen rausspielt, dass man macht. Und wenn man dann, ich sag mal, versucht auch ruhig zu bleiben, nämlich weiterspielt und nicht sofort jeden Ball vorne reinspielt, dann entsteht auch meist eine gewisse Unruhe. Das ist ganz normal. Aber wir wissen auch, dass es hier auch eine besondere Stimmung ist, dass die Fans sehen wollen, dass man nach vorne spielt, dass man zu Torchancen kommt. Die verzeihen natürlich auch viel, muss man auch dazu sagen, klar. Aber das passiert hier halt ab und zu und deswegen, das müssen wir akzeptieren und einordnen können.
Du warst bei dem Spiel nur auf der Bank gesessen. Ines Kamga stand im Tor, hat sein Profidebüt gegeben. Ich will jetzt gar nicht so groß auf seinem, ich meine, dieses 0:1, das halt fällt, weil er halt den Ball nicht festhält, das passiert. Du warst danach so ein bisschen, ja, du hast auf ihn gewartet in der Halbzeit, hast einen Arm um ihn gelegt, auf ihn eingeredet. Du warst nach dem Spielende, als er noch vor der Kurve als einziger gefeiert wurde, warst du auch noch am Tunnel gestanden, hast gewartet, bis er kommt. Wie geht man in so einer Situation mit dem, ja, mit so einem jungen Spieler um?
Ja, ich denke, da hat jeder für sich einen eigenen Weg, wie er da mit jungen Spielern vielleicht auch auf seiner Position umgehen möchte, will. Ich habe es so ein bisschen erstens so, was ich mir gedacht habe, wie ich mit ihm umgehen möchte oder was ich ihm sagen möchte. Andersrum war ich vor ein paar Jahren dann auch in einer ähnlichen Lage, wo ich quasi der Junge war, auch wenn das dann eine andere Situation war, aber wo der Andi Lute oder Afto auch für mich da war und mit mir gesprochen hat, mich unterstützt hat. Und ich habe einfach versucht, das, was ich mir früher gewünscht hätte, das, was ich früher bekommen habe, auf ihn weiterzugeben und ihm so versucht, ein gutes Gefühl zu geben. Er ist ein erwachsener Junge, der sehr, sehr viel Potenzial und Talent hat. Und deswegen habe ich da versucht, ihm ja vorm Spiel ein paar Tipps zu geben, Ratschläge zu geben, auch in der Halbzeit, dass er bei sich bleiben soll. So ein paar kleine Sachen danach, einen Tag danach haben wir auch nochmal in Ruhe gesprochen, wo er auch einen sehr reflektierten Eindruck gemacht hat. Deswegen versucht man einfach nur, ihm ein gutes Gefühl zu geben.
Also geht es denn auch darum, einfach nur gut zuzureden in so einem Moment?
Unterschiedlich, ja. Jeder braucht was anderes. Was ich genau mit ihm besprochen habe, das bleibt natürlich dann auch unter uns, ist ja klar. Aber es ist eine Mischung aus vielen Sachen, wo man versucht, ihm einfach ein gutes Gefühl zu geben, beziehungsweise ihm zu helfen. Einfach so eine Mischung aus allem ist das dann.
Ich habe gesehen, während dem Spiel standest du auch mal in der Coaching-Zone, hast was reingerufen, weil das jetzt nur an Enis gedacht oder für die ganze Mannschaft? Weil du bist ja normalerweise auch jemand, der von hinten mal seine Stimme erhebt.
Nee, war in dem Spiel auch schon so, dass ich versucht habe, die Jungs auf dem Platz zu erreichen, ein paar Sachen reinzuwerfen, die man dann von außen halt sieht oder beziehungsweise die ich auch normal im Spiel von hinten sehe. Da steckt dann einfach drin, dass man dann so kurz aus sich rauskommt und da ein paar Sachen reinruft. Das werde ich auch nicht rausbekommen.
Du bist tatsächlich, ich glaube, du kamst ja von Viktoria Berlin. Die waren damals in der dritten Liga, ja, wurden Tabellenletzter, 20. in der dritten Liga, haben auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, 21, 22 damals nicht so viel gewonnen und auch ziemlich viel aufs Tor bekommen. Wie ist es für einen jungen Torhüter in so einer Situation?
Ja, es war eine sehr, sehr spezielle Situation, weil das dann auch ein bisschen wild war am Anfang, sagen wir es mal so. Saß erst auf der Bank, dann habe ich gespielt, dann wurde ich wieder rausgenommen, wo wir alle Spiele gewonnen haben, dann fangen wir an zu verlieren, dann komme ich wieder rein, dann entsteht da so ein negativer Fluss und das war für mich auch, ich sag mal, das erste Mal richtig Profifußball spielen. Natürlich davor auch noch ein bisschen schon was mitbekommen durch Trainingseinheiten und so, aber so erstmal in der Situation zu sein, aber natürlich ist Viktoria Berlin auch nicht der Club, wenn man jetzt mit dem FCK vergleicht, was da auch besonders von außen oder medial, was da alles da mit dabei ist. Im Nachhinein, klar, auch wenn es sportlich lief, war es ein extrem positives Jahr für mich, weil ich da sehr viel mitgenommen habe, weil ich da sehr viel gelernt habe und im Endeffekt war es auch das Sprungbrett, um dann hierher zu kommen. Deswegen, klar, hätte ich mir insgesamt für das Jahr was anderes gewünscht, aber es war schon alles gut, so wie es gelaufen ist.
Was würdest du sagen, ist für junge Torhüter wichtiger, gute Leistungen zu bringen oder viel zu spielen?
Am besten beides, das ist klar.
Ja, klar.
Natürlich ist der Torwart besonders heute auch nochmal eine spezielle Position, weil du brauchst einfach die Spielzeit. Je mehr Spiele du machst, desto besser gewöhnst du dich an das Spieltempo, an deine Mannschaften, alles Mögliche. Ist immer undankbar, für ein oder zwei Spiele mal reinzukommen und dann, ja, dann macht man mal einen Fehler und wie gesagt, meist ist das dann halt einfach ein Gegentor und dann sieht das kacke aus. Man braucht einfach Zeit, man braucht die Zeit, die Ruhe, das Vertrauen des Vereins, des Trainers, seine Entwicklung zu machen, auch Fehler zu machen, das gehört nämlich auch mit dazu. Aber es ist einfach wichtig für jeden, seinen Weg zu finden. Jeder hat da seine Eigenheiten, die er braucht und hat und ja, da muss jeder für sich selbst wissen, was für ihn der richtige Weg ist.
Du bist jetzt für Enis, kann man so sagen, eine Art Mentor, aber irgendwie auch Konkurrent. Ist es nicht irgendwie auch ein bisschen komisch, dann zu wissen, okay, ich helfe hier quasi bei der Entwicklung von dem Spieler, mit dem ich möglicherweise irgendwann mal um den Stammplatz kämpfe?
Ja, also das ist ganz normal. Das ist auf jeder Position so und so weit denkt man ja jetzt auch gar nicht. Selbstverständlich kann das mal irgendwann dazu kommen, dass man merkt, okay, da gibt's richtig Druck und alles. Und das ist dann auch wieder, kein Spieler wird seinen Stammplatz einfach abgeben und kein Spieler wird sagen, ja, das hat er sich schon verdient, mach das ruhig. So ist es ja nicht. Aber trotzdem, finde ich, ist es das absolut Wichtigste, auch besonders in einem Torwartteam, dass man sich immer unterstützt und sich immer hilft. Er hat auch viele Sachen, die er anders macht als ich und die gucke ich mir auch an. Und dann sprechen wir auch drüber, wie löst er Sachen, weil es wäre ganz vermessen zu sagen, nur weil ich jetzt älter bin und mehr Spiele habe, kann ich alles besser und weiß alles besser, sondern er hatte auch immer andere Sachen, wo ich mir auch wieder einen neuen Input holen kann, Sachen sehen kann, die ich vielleicht adaptieren kann. Deswegen, das ist ein Geben und Nehmen. Und wie gesagt, ich finde das absolut selbstverständlich in einem Torwartteam, dass man sich gegenseitig immer pusht und unterstützt.
Du hast tatsächlich auch für die DFB-U-Nationalmannschaft, ich glaube U19, wenn ich es richtig weiß, oder sogar U20 auch, Jetzt werden die Lücken in der Recherche werden offenbart.
Ja, also ich glaube, ich habe ein paar Spiele gemacht, allzu viel waren es nicht, aber ich glaube, ich war von der U15 bis zur U19 oder so immer regelmäßig mit dabei und habe das dann auch so ein bisschen miterlebt, ja.
Kannst du ihm da auch irgendwie Tipps geben von wegen für einen Lehrgang oder ist es dann einfach, okay, es hat sich alles verändert, es ist eine neue Person?
Nee, also ehrlich gesagt, da haben wir jetzt nicht weiter drüber gesprochen und ich glaube auch nicht, dass er der Typ ist, den ich da jeden Tag irgendwie ins Gewissen reden muss oder jeden Tag ansprechen muss, ja. Ich glaube schon, dass er, wenn er Sachen und Themen hat, dass man merkt, dass man drüber spricht, aber sonst weiß er kann mit mir immer über alles sprechen. Aber wie gesagt, man muss das dann auch nicht übertreiben und versuchen hier immer auf irgendjemanden einzureden, weil das dann, glaube ich, auch nicht gut ist.
Wie war die Saison für dich persönlich? Bist du zufrieden mit deiner Leistung?
Im Großen und Ganzen ist es okay. Man hätte sich immer noch mehr gewünscht, man hätte sich immer noch mehr Bälle gewünscht, die man gehalten hätte, Resümee zu ziehen. Das werden wir dann später machen. Wenn wir auch nochmal ein paar Auswertungen machen, ein paar Statistiken angucken und etc. Aber im Großen und Ganzen ist es okay.
Ich habe in der Hinrunde irgendwann mit Sören Rittmeier hier am Podcast drüber gesprochen. Der meinte damals, dass du auf der Linie einer der besten Keeper der zweiten Liga bist, dass du aber noch Potenzial hast bei der Strafraumbeherrschung, also beim Abfangen von Flanken oder beim Spielaufbau mit dem Ball am Fuß. Würdest du das unterschreiben?
Ja, definitiv.
Würdest du sagen, dass du Fortschritte gemacht hast diese Saison?
Ja.
Wo?
Das hört sich jetzt nicht so gut an. Nee, ich glaube, ich habe mich in allen Belangen verbessert. Ja, es ist ja auch immer ein Zusammenspiel von vielen Sachen. Ja, du hast einmal dein Profil als Spieler und das ist bei mir ganz klar. Ich bin, was das angeht, auch noch so ein bisschen oldschool. Für mich ist halt auch die Torverteidigung das Wichtigste und ich kann das auch deutlich am besten. So, also werde ich auch mich immer in diese Position verlagern, dass ich dort die Aktion habe, wo ich am besten bin. Aber auch generell, was das Thema rausspielen, was das Thema mitspielen geht, das ist ein Mannschaftsthema. Ja, du kannst alleine, musst du besser werden, definitiv. Und da arbeiten wir auch dran. Das steht außer Frage. Aber wie gesagt, das ist immer ein Mannschaftsthema, wo man als Mannschaft auch dran wachsen muss.
Nur fürs Protokoll, das war jetzt keine Suggestivfrage.
alles gut, weiß ich schon, kein Problem.
Du bist ja auch jemand, wir haben es drüber gesprochen, der mal Ansagen macht, der mal sagt, wo es lang geht. Machst du dir das selber auch ein bisschen Druck? Ich erinnere mich daran, es gab ja vor ein paar Jahren, als es angefangen hat mit diesen ganzen Dokus über Fußballvereine, gab es eine über Borussia Dortmund. Ich glaube, Saison 18, 19 müsste das gewesen sein, mit Lucien Favre noch als Trainer. Und im Tor stand damals Roman Bürki. Der hat gemeint, als Torhüter ist man ja irgendwie auch prädestiniert, das zu machen, weil man hinten steht, als bester Mann das Feld vor sich hat. Es jetzt aber nicht hilfreich ist, wenn du da die Ansagen machst, die aber links und rechts die Bälle reinwirfst.
Ja, also ich glaube, das gilt aber für jede Person, für jede Position. Wenn du die Worte, die du an die Mannschaft richtest, nicht mit Leistung untermalen kannst, dann wird es immer unglaubwürdig wirken. So. Und das gilt für alle, ja. Auch wenn der Trainer irgendwas sagt und das dann nicht vorlebt, dann ist es auch so. Und das ist, glaube ich, nicht nur im Sport so, sondern in der Berufswelt genauso. Wenn man vorangehen will, dann muss man das auch mit Leistung unterstreichen. Das heißt nicht, dass man fehlerlos sein muss. Das heißt nicht, dass man immer mit allem der Beste sein muss. Aber selbstverständlich muss man da ein gewisses Gespür für, ja. Wenn ich jetzt ein Spiel habe und drei Eigentore schieße und danach die Mannschaft zur Sau mache, kommt das nicht gut rüber, ja. Aber wenn man sich dahin entwickelt, versucht der Mannschaft zu helfen, Führungsspieler zu sein, dann muss man immer ein gewisses Medium reinbringen, gewisse Lautstärke in die Mannschaft reinbringen. Und das ist dann auch ganz normal und das gehört auch dazu. Aber wie gesagt, das können viele Spieler sein vom Typus her.
Würdest du dich als Führungsspieler bezeichnen?
Allein aus dem Grund denke ich, dass ich die meisten Spiele oder fast alle Spiele auf dem Platz stehe und jetzt auch schon eine gewisse Zeit hier bin, erwarte ich das von mir selbst schon, dass ich vorangehe und den Jungs auch zeige, was dieser Verein bedeutet. Ja, es ist einfach so, dass wir auch jetzt im Sommer wahrscheinlich wieder einige neue Spieler bekommen werden und es ist wichtig, den Jungs aufzuzeigen, egal wo ihr vorher wart oder was ihr gemacht habt, das hier ist besonders. Dieser Verein ist besonders, diese Fans ist besonders und das gehört einfach dazu. Und da sehe ich mich schon in der Pflicht, den Jungs das nahe zu bringen.
Wie ist es denn, wenn ein neuer Spieler kommt? Rufen dann irgendwie, gibt es dann ein paar Spieler, die dann mal anrufen und sagen, hey, willkommen im Team, ich zeig dir die Stadt oder wie läuft das?
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kennt man ja die Jungs schon, die kommen, da schreibt man dann vorher mal und dann, wenn sie da sind, führt man mal ein Gespräch oder sowas. Das ist ganz unterschiedlich. Aber wie gesagt, da ist auch jeder anders.
Wie war es bei dir damals?
Da ich hier keinen kannte, war es für mich eigentlich relativ normal, dass ich dann angekommen bin und mit den Torwarttrainern und sowas, dann mit Andi Klaus, viel Kontakte ist ja klar, aber ich war ja auch noch ein sehr, sehr junger Spieler, das kommt ja nochmal dazu und da war es dann sicherlich ein gewisser anderer Umgang.
Du kommst ja ursprünglich aus der Lausitz, du hast dann deinen Großteil deiner Ausbildung, sag ich mal, beim 1. FC Köln verbracht, bei RB Leipzig warst du mal, dann Viktoria Berlin, wie gesagt, und dann FCK. Das war ja schon damals ein großer Schritt für dich als Anfang 20-Jähriger, so weit weg von zu Hause, oder?
Nee, eigentlich nicht, weil ich bin ja mit, ich weiß gar nicht, wann war das, 13 oder sowas, bin ich ja schon von zu Hause raus ins Internat nach Cottbus und danach nach Leipzig auch von zu Hause, da war ich glaube ich 14, also war ich schon immer relativ früh weg von zu Hause und habe das alles mitbekommen. Klar ist dann nochmal was anderes, wenn du von Leipzig was 2 Stunden von zu Hause nach Köln, auf der anderen Seite nach Deutschland, ist es schon nochmal ein bisschen was anderes, aber ich habe mich da schon dran gewöhnt und ich hatte nie ein Riesenproblem damit, weil ich trotzdem viel Kontakt mit meinen Eltern oder meiner Familie habe. Dass wir jetzt räumlich ein bisschen getrennt sind, das war jetzt für mich nie das Riesenproblem.
Was macht das für den Charakter, für die Charakterentwicklung?
Ja, aber ja, jeder ist da anders. Ja, manche haben damit kein Problem und machen dann ihr eigenes Ding, was aber auch nicht unbedingt heißen muss, dass es gut ist. Nur wenn ich vielleicht Heimweh habe, heißt es ja nicht, dass ich nicht performen kann und so. Klar, dann sollte gewisse Ruhe in einem Körper schon da sein, dass man gewisse Sachen wegsteckt und verarbeiten kann. Aber wie gesagt, jeder ist da anders und Hauptsache ist, dass man dann seine Leistung bringen kann.
Es werden jetzt durch die Abgänge von Kenny Redondo und Daniel Hanslick auch Plätze im Mannschaftsrat frei. Könntest du dir vorstellen, das nächstes Jahr zu machen?
Das ist dann eine Entscheidung vom Trainer, was da gemacht wird. Deswegen werden wir mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht.
Okay, wie gesagt, die Saison ist kurz vor dem Ende. Hast du schon Pläne für den Urlaub?
Ja, haben wir schon Pläne gemacht. Das war viel Zeit mit der Familie verbringen. Meine Frau und meinem Sohn natürlich auch, dass wir ein bisschen auch mal wieder hier rauskommen, auch Omas und Opas besuchen, weil es ist natürlich auch immer schwer für die Familie herzukommen, ist ja schon ein weiter Weg von uns zu Hause und deswegen wollen wir da viel Zeit mit der Familie verbringen, dass sie den Kleinen auch mal wieder richtig kennenlernen.
Das ist deine erste Sommerpause als Vater, oder?
Nein, die zweite.
Die zweite?
Oh. Die zweite schon, ja.
Dann Entschuldigung.
Alles gut.
Seid ihr dann, bist du dann eher grundsätzlich eher so Team Strand oder Team Berge?
Weder noch. Eigentlich ist es mir relativ egal, solange es schön ist.
Oh, das ist wohl an. Wirst du dir im Sommer das ein oder andere Spiel bei der WM anschauen?
Wahrscheinlich schon, ja. Also eigentlich bin ich noch gar nicht im WM-Fieber, weil jetzt geht die Saison so lange zu Ende und irgendwo ist man dann auch froh, dass man erstmal ein bisschen Abstand vom Sport bekommt, dass man das ein bisschen von sich wegschieben kann und andere Sachen erstmal in Fokus rücken. Aber ich gehe fest davon aus, dass dann, wenn die Spiele sind, besonders die Spiele von der deutschen Nationalmannschaft, dass ich dort schauen werde.
Also reichen die knapp 4 Wochen, die es glaube ich sind, zwischen Saisonende und WM-Start? Nee, 3 Wochen oder so. Naja, egal. Reicht es aus, um Abstand zu bekommen vom Fußball?
Ja, und selbstverständlich, dann ist es ja auch nochmal was anderes, wenn man die Spiele guckt und das ist ja dann auch nochmal eine WM und wenn es dann losgeht mit den ganzen Übertragungen und sowas, dann wird man sicherlich auch wieder ein bisschen in diese Stimmung reinkommen, diese WM-Stimmung reinkommen und dann hofft man natürlich auch und fiebert mit, dass wir so weit wie möglich kommen.
Schaust du dir dann speziell die Torhüter an oder guckst du generell einfach so?
Das ist unterschiedlich. Also Manchmal, wenn ich Fußball laufen lasse, dann gucke ich es einfach so mit einem halben Auge, aber meistens schaue ich dann schon, wie machen das die Torhüter in verschiedenen Situationen, wie reagieren sie, wie agieren sie. Und ich glaube, das ist aber ganz normal, das machen die meisten Spieler wahrscheinlich auch auf ihre Position.
Spontan-Ranking, wer sind deine Top 3 Torhüter bei der WM?
Das ist ein Riesenproblem, weil ich mich 0,0 mit dem internationalen Fußball auskenne oder
Ui.
irgendwas verfolge. Ich glaube, die einzigen internationalen Spiele, die ich geguckt habe, waren die Champions League von Bayern gegen Real und PSG, weil sonst, ich schaue ab und zu schon die zweite Liga, aber sonst sehr, sehr wenig Fußball.
Schaust du das nicht mal so, auch mal so nicht so Cottbus oder so irgendwas?
Ich verfolge die Spiele schon, gucke mir die Zusammenfassung an, da gucke ich schon einiges von Zusammenfassung, aber wenn ich zu Hause bin, bin ich froh, dass ich die Zeit dann mit meiner Familie verbringen kann.
Wer wird Weltmeister?
Ich hoffe Deutschland.
Das locken wir ein.
Ja.
Das wird zitiert. Wenn du jetzt persönlich auf deine Saison zurückschaust, welche Spiele kommen dir da so in den Kopf? Vielleicht ein positives und ein negatives?
Positiv, definitiv der Heimsieg hier zu Hause gegen KSC. Es war ein rundum gelungener Tag. War eine gute persönliche Leistung, aber auch als Mannschaft und danach den Derby-Sieg hier zu feiern. Das war sehr, sehr schön. Und ich denke so, ja, so ein Negativ oder was nicht so war, besonders auswärts in Braunschweig, das war so das erste Mal so eine richtige Nichtleistung vom Gefühl her, wo man gemerkt hat, boah, das war nicht gut. Und es war auch kurz vor Ende der Rückrunde dann. Da hat man dann schon, ja, das war sehr doof, eine lange Rückreise dann auch gehabt und das war alles in allem, ja, ein beschissenes Wochenende.
Du hast ja vor allem gegen die Hertha im Liga-Rückspiel, wurdest du ja von der Kurve auch gefeiert vom Gästeanhang, weil du dann, kann man schon so sagen, den Sieg festgehalten hast. Du selbst hast da eher so ein bisschen verlegen gewirkt, auch hinterher in der Mixzone. Woran lag das? Warum hast du nicht gesagt, ja?
Ja, ist halt auch eine persönliche Sache. Ich freue mich sehr, wenn ich gute Leistung
Ja.
bringen kann, aber ich bin halt jemand, ich muss da nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen und ich freue mich. Das Wichtigste ist für mich danach, wenn Sören als Torwarttrainer oder die Jungs oder auch mein Papa zu mir sagt, das war ein gutes Spiel. Das ist für mich das größte Lob oder das, was ich dann noch haben möchte oder brauche. Aber alles andere ist natürlich unfassbar schön, besonders dann, wie es in Berlin auch gelaufen ist, auch den Zuspruch von den Fans zu bekommen, ist was Besonderes. Und das macht einen auch sehr stolz, aber man muss die Dinge dann nicht höher ranken, als sie dann sind. Das war ein gutes Spiel, aber die nächste Woche ging es dann auch wieder weiter. So, deswegen, für den Moment war es schön, aber mehr dann auch nicht.
Es war auch eine sehr außergewöhnliche Auswärtsfahrt, weil ihr mit dem Zug angereist seid.
Ja.
Wie stelle ich mir auch irgendwie absurd vor, dass du auf einmal merkst, oh, Flieger geht nicht wegen dem Streik einer großen Airline.
Jein, also es hatten wir schon öfters, beispielsweise in der dritten Liga mit Berlin sind wir sehr, sehr viel mit Zug gereist und ich glaube, viele Vereine machen das auch ab und zu, wenn es sich anbietet. Nach Berlin war das ja auch relativ entspannt. Deswegen, das war manchmal, glaube ich, wird das von außen dann so ein bisschen anders betrachtet, aber eigentlich ist es auch normal. Also, wie gesagt, viele Vereine machen das, glaube ich, regelmäßig, die eine gute Zugverbindung haben und einfach nicht so lange im Bus sitzen wollen. Deswegen ist das dann nicht so ausschlaggebend eigentlich. Außer wenn du natürlich, keine Ahnung, 3 Stunden Verspätung hättest, dann wäre schon wieder was Besonderes, aber so war das alles absolut im Rahmen.
Von Berlin aus ist es aber auch weite Strecken im Zug.
Ja, da waren wir damals auch viel unterwegs.
Das stelle ich mir auch anstrengend vor so einem Spiel.
Ja, aber es ist auch eine Sache, an die man sich gewöhnt. Klar, wenn du es gewohnt bist, die Strecken mit dem Zug immer zurückzulegen und alles, dann ist es für dich normal, wenn du es immer gewohnt bist, jedes Spiel zu fliegen, weil das der Standard des Vereins ist oder sowas, dann ist das für dich selbstverständlich. Und dann sagst du, wenn sie dann sagen, du sollst Zug fahren, denkst du, was ist denn jetzt los? Es ist immer eine Sache, man gewöhnt sich an alles. Ein Mensch ist ein Gewohnheitstier, deswegen, wenn man mit den Sachen klarkommt und dran gewöhnt ist, ist das überhaupt kein Problem.
Okay, dann sind wir so langsam schon am Ende angekommen. Wenn du jetzt, ist es schon zu früh für neue Saisonsvorsätze?
Ja,
Ist noch zu
ist
früh?
noch zu früh.
Muss erst Sommerpause verdauen. Oder die Rückrunde in der Sommerpause der Saison, wie auch immer.
Ja, also man wird selbstverständlich, also das eine ist ja, was man so sportlich auch mit dem Verein dann nochmal so als Recap zieht, wie war die Saison, aber auch dann für sich persönlich, aber das kommt dann wirklich, wenn man mal ein bisschen Ruhe hat, die Saison mal wirklich reflektieren kann, weil jetzt ist ja wirklich von Woche zu Woche immer gedacht und wenn da ein bisschen Ruhe einkehrt und wenn man dann mal wirklich ehrlich mit sich selbst über die Saison nachdenkt, dann kommt man zu den Erkenntnissen, die dann hoffentlich helfen, um nächste Saison besser zu spielen.
Würdest du sagen, dass es für dich eine gute Saison war? Persönlich jetzt.
Ja, ich bleib bei dem Wort okay.
Okay, also Luft nach oben.
Ja.
Okay. Okay, ja, gut. Julian, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und ja, wir da draußen, wir hören uns dann schon demnächst wieder. Bis dahin bleibt uns gewogen, schaut vorbei auf www.rheinpfalz.de/fck und abonniert den Newsletter und natürlich auch diesen kleinen, aber feinen Podcast. Und ja, hinterlasst uns Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.